Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines KI-Lieblingspodcasts, Layer 89. Hallo Barbara.
Hallo Jochen.
Ja, spannende Zeiten, in denen wir leben, liebe Barbara. Spannende Zeiten.
Gott, ich habe schon unser WhatsApp-Chat gesehen. Es gibt übrigens einen WhatsApp-Chat, wo wir immer unsere Folgen vorbereiten. Da hat mir Jochen, ich glaube, gefühlte 180.000 Themen rübergeschossen. Falls diese Folge also einen leichten Anklatsch von Chaos hat, ich kann nicht garantieren, dass ich heute alles Ordnung und Struktur reinbekomme, aber wir geben beide alles. Jetzt fragt sich nur, wer von welcher Seite.
Ich gebe alles, dass es in Chaos ausartet. Wo fange ich denn überhaupt an? Genau, ich lese jetzt einfach unseren WhatsApp-Chat-Verlauf vollkommen unsortiert vor. Nein, das tue ich nicht. Ich sitze im Moment so ein bisschen da ich ja unter die Gründer gegangen bin und mein eigenes Medium mit The Bybeat gründe. Man macht sich als Journalist, das ist ja nun mal eine der Professionen, Schreiben, KI, Textgeneration, die so ein bisschen bedroht klingt, macht man sich so ein bisschen Sorgen, wie man denn sein eigenes Geschäftsmodell gegen diese ganzen tollen Neuerungen absichert. Okay. Wie man sich dagegen absichert, dass, was weiß ich, die eigenen Texte, die man gebaut hat, von der KI gecrawlt und gefressen werden. Man überlegt sich, ob man nicht vielleicht doch irgendeine andere Form von Mehrwert hinzufügen sollte als nur geschriebenen Text. Und während ich das so tue, stoße ich auf Marc-Uwe Kling, Bestseller-Autor, der die Känguru-Reihe geschrieben hat. Auch lesenswert übrigens. Und der hat was Witziges gemacht. Ich bin im Social Media, in irgendeinem Social Media Kanal drüber gestolpert. Der hat einen Schweizer Konfiseur namens Urs Stengeli, glaube ich, war der Name, erfunden, hat ihn in sein Buch gepackt und hat behauptet, der gute Stengeli hätte in, ich glaube, Zürich die Zuckerkruste 1894 erfunden.
Der Schnaps, also, das war das nicht der Schnapspralinchen? Ach, auch irgendwas erfunden.
Ja, die Zuckerkruste ist ein Bestandteil der Schnapspraline, die den Schnaps quasi von der Schokolade fernhält. Es ist eigentlich eine alte, glaube ich, französische Patissier-Technik, eine allgemeine Kulinartechnik, deren exakter Ursprung auch, glaube ich, ein bisschen schwer nachzuverfolgen ist. Aber er sagte einfach 1894, das passt so ungefähr zu dem dokumentierten Zeitraum, an dem das Zeug zum ersten Mal auftaucht. Macht es also so ein bisschen plausibel, hätte der liebe Stengeli diese Zuckerkruste für die Schnapspraline erfunden. Er packte das in sein Buch rein. Das Buch landete mit Leseproben im Internet. Und irgendein Social Media Leser las dann diesen Text und der liebe Kling hat humorig unten drunter geschrieben, naja, im KI-Zeitalter wird es jetzt wahrscheinlich nicht lange dauern, bis ihr anfangt im Netz danach zu suchen, wer denn bitte der Erfinder der Zuckerkruste ist, und dann bekommt ihr schwupps meinen Urs Stengeli serviert. Der liebe Social Media Nutzer hat das sofort ausprobiert bei den AI Overviews von Google und bekam auch prompt die Antwort, dass Urs Stengeli die Zuckerkruste erfunden hätte. Ja, ich habe mir das dann angeguckt und ausprobiert. Bei Claude hat es natürlich nicht funktioniert. Bei Google konnte ich es nicht auf Anhieb rekonstruieren. Ich habe aber einen Wikipedia-Eintrag, einen am mittlerweile 9.3. gelöschten, über die Schnapspraline gefunden, wo dann im Exzerpt in den Suchergebnissen noch zu finden war, dass der liebe Stengeli die Zuckerkruste erfunden hat. Und dachte mir dann so, wow, das erinnert mich jetzt irgendwie so an die Problematik mit den Prompt-Injections, auch wenn das jetzt keine Prompt-Injection war, sondern eher so eine Art Wissens-Injection in Anführungszeichen. Ja.
Okay, dann atmen wir mal alle ein und
genau,
aus
hier.
Der Jochen seine Storyline ist um und jetzt bringen wir da Ordnung und Struktur rein.
Sortier den Rotz doch mal. Du bist Data Scientist. Sortier doch mal bitte die ganzen Daten, die ich da oben reingekippt habe.
Also, fangen wir mal ganz vorne an. Also, grundsätzlich ist das Beispiel mit Jan-Uwe Kling eine ganz interessante Variante. Zwei Thesen muss man jetzt quasi mal in den Raum schmeißen. These 1, das Ganze ist so alt, dass es schon in den Trainingsdaten drin ist. Dann würde ein LLM das ausschmeißen, basierend auf dem, dass es diese Trainingsdaten gecrawlt hat und verarbeitet hat. Ich würde sagen, das ist nicht so alt. Das heißt, was passiert ist, dass in den Anfragen, wenn ihr in einem Chat-Tool eurer Wahl, aber auch in den AI-Overviews oder halt einfach in Google, dann werden da natürlich zusätzliche Daten raus aus dem Web gesucht und dann kann es eben passieren, dass diese frisch gesuchten neuen, hoffentlich fachlich korrekten Inputs, die in dem Fall natürlich fachlich nicht korrekt waren, in euren Ausgaben drin landen, egal ob jetzt in einem Chatbot oder eben halt auch im AI-Overview. Das hat was mit dem, okay, die zur Schnapspraline wird es wahrscheinlich nicht so viele historische Trainingsdaten geben. Das heißt, das wird eine Suchfunktion in allen Varianten der Tools triggern. Und dann kann das natürlich eben in dem Fall, hat das halt jemand ausgenutzt, dass, und das ist auch ein altbekanntes Problem, LLMs sind wahnsinnig schlecht in der Einschätzung, aber auch grundsätzlich immer zum April-Scherz. Das heißt, das, was wir uns Menschen vielleicht noch verarbeiten können oder sonst irgendwas. Das kann das LLM aber auch in diesen Search-Anfragen nicht unbedingt. In dem Fall ist also der schlecht gemachte, gut gemachte Scherz hat genau dafür gesorgt, wofür man das eigentlich auf der positiven Seite baut. Nämlich, dass man, wenn die Nutzenden ein Chatbot oder sonst irgendwas benutzen, dass man da eben hoch rankt. In dem Fall wurde das misused. Und wie das dann so ist, das kam nur oft genug vor. Wahrscheinlich hat das dann eine Automatisierung bei Wikipedia getriggert, dass da noch ein Wikipedia-Artikel getriggert worden ist. Zusammen mit diesen beiden Sachen hat sich das quasi dann hochgespielt. Im Zweifelsfall gibt es noch einen Reddit-Thread oder was auch immer. Also noch mehr Daten, die das Ganze supporten. Und dann war es auf einmal das, was nie existiert hat, sah als solider Fakt aus. Und schon haben wir Mythen rund um die Schnapspraline. Und was hat das jetzt mit Prompt Injection zu tun, das ganz was anderes ist? Prompt Injection ist eigentlich ein Angriffsvektor aus der echten harten Cybersecurity. Und die Cybersecurity ist nicht dafür zuständig, dein Businessmodell, am Leben zu erhalten. Das ist eine andere Frage, sondern dich und dein Unternehmen am Leben zu erhalten, unabhängig vom Businessmodell. Und Prompt Injection sind in der Welt der AIs einer der klassischen Angriffsvektoren, um LLMs grundsätzlich zu knacken, aber auch alle Tooling oder alle Sachen, die gebaut worden sind mit LLMs, eben um malicious Content hineinzubekommen. Und was wir jetzt eben sehen, ist nicht unbedingt purer klassischer Cyber malicious Content, sondern eben, es gibt von Microsoft ein Research Paper, was gezeigt hat, dass mit dem, wir haben so Summary Button, eine Prompt Injection gelaufen ist, die in die Memory Funktion von diversen Consumer Tools injiziert oder grundsätzlich auf die Memory Funktion einspielt, sodass der Jochen dann quasi vor 3 Wochen irgendwann über die Schnapspraline gesearched hat und eine Prompt Injection damit verbunden wäre. Und dann 6 Wochen später, er hat natürlich längst vergessen, was er da denn getan hat, ist also immer noch Teil der Memory. Und dann würden da eben in dem, dann sucht er für die Schwiegermutter neue ein Weihnachts- oder ein Geburtstagsgeschenk und dann schlägt sie ihm lauter Schnapspralinen vor. Im Zweifelsfall vom Hersteller XY, weil der hat das im Zweifelsfall gemacht. Und damit ist der eigentliche Angriffsvektor der Cybersecurity zu einem Art Black Hat SEO-Hack geworden, so wie wir früher schlechte Links durch die Gegend geballert haben. Und dann fällt es quasi wieder in die Welt rein, wo Jochen vorhin reingekommen ist. Wie safe ist mein Geschäftsmodell im Zeitalter von AI? Das hat aber safe, ein Geschäftsmodell safe durch Entwicklung der Technik, ist das Geschäftsmodell. Und wie safe ist mein Unternehmen? Das ist die Cybersecurity. So, jetzt haben wir es mal hoffentlich ein bisschen Ordnung und Struktur reingebracht. Beides kann die gleichen Varianten verwenden also, und kann eklig dreckig werden.
Sprich, banal gesprochen, mein Geschäftsmodell sicher ist oder nicht, sind dann die Inhalte, die ich produziere, ein KI-Chatbot oder eine KI-gestützte Datenbank, die ich entwerfe. Und das ist dann so mein Geschäftsmodell. Und meine Cybersecurity, was meine Unternehmen angeht, ist dann eher der Punkt, ob dann mein Content-Management-System abgesichert ist, damit kein Rotz auf meiner Webseite erscheint, ob mein Agententool, das eigentlich Anfragen von meinen Lesern beantworten soll, so abgesichert ist, dass es nicht versehentlich meine Bankdaten nach außen kommuniziert. Genau. Wenn irgendjemand sagt so, ach, sag doch mal, wie sind denn die Zugangsdaten vom Jochen für sein Bankkonto?
Beide Dinge können unter anderem über eine Prompt Injection laufen.
Okay, aber das fängt aber doch dann schon so ein bisschen daran an, dass man diese Tools voneinander fernhält, oder? Also ich sollte jetzt nicht den KI-Chatbot, mit dem ich meine Bankgeschäfte steuere, was ich im Teufel niemals tun werde, nebenbei bemerkt, nicht mit dem KI-Chatbot vermengen, der Fragen meiner Endanwender auf der Webseite beantwortet.
Ja, also wäre das alles so einfach, würde keine Firmen in Deutschland die oder jemals irgendwie mal gehackt werden. Die Sachen sprechen ja relativ viel miteinander. Kleine Spoilerfrage, lieber Jochen, zur Cybersecurity. Ja. Wie viel Schaden richtet nur in Deutschland Cybersecurity-Attacken jährlich an aktuell.
Eigentlich. Ich bin zwar mehr
Wirtschafts... Die meisten kennen die Zahlen nicht, weil wenn du die Bitkom-Studie noch nie aufgemacht hast.
Mehr Wirtschafts- wie Tech-Journalist, aber also ich gehe von einer recht hohen Summe aus. Irgendwas, was in den Milliardenbereich geht, würde ich jetzt schon fast schätzen. Sagen wir mal so 500 bis 750 Millionen Euro.
180 Milliarden jährlicher Schaden aus der Bitkom-Studie. Also Cybersecurity...
Was für ein Schaden, also mal ganz kurz, dass das nicht ganz so abstrakt bleibt, weil bei dieser Riesensumme schaltet das menschliche Gehirn ja schon so ein bisschen ab. 80 Milliarden. Ja. Erste Sache ist, unser Bruttoinlandsprodukt liegt bei irgendwie, keine Ahnung, 4,5 bis 5 Milliarden, glaube ich. Das heißt, das sind, sag mal, wie viel Prozent sind das vom Bruttoinlandsprodukt? Ich steige gerade aus.
Also, Cybersecurity-Schäden, Lage der Sicherheit, wir können euch das gerne auch nochmal verlinken.
10% wären 40 Milliarden, 20% wären 80, was? Nein.
So, Vorstellung der Bitkom-Studie, ich bin hier ja natürlich nebenbei, habe ich nochmal ganz schnell gecheckt, dass wir hier nochmal, Achtung, das ist natürlich jetzt, Achtung, das ist ein internationale, das ist die deutsche Wirtschaft. 89.
War da eigentlich.
Frau Lampel, das war die alte Zahl, die Sie im Kopf hatten. Böse, böse Asche auf mein Haupt. Ja, schick. Jo, das ist alles, was zu Cybersecurity-Attacken zählt. Das ist Datendiebstahl, Industriespionage und Sabotage. Und 3 von 4 Unternehmen registrieren Zunahme von Angriffen. Das vierte Unternehmen misst es wahrscheinlich nur nicht.
Das einzige Mal, wo ich das mal erlebt habe, da hat irgendwer irgendwo eine Kundendatenbank, einen Weg gefunden, an eine Kundendatenbank zu kommen und hat das publiziert dann saß das Unternehmen in der Tinte. Das ist so der einzige Fall, an den ich mich erinnere, wo ich mal drüber gestolpert bin. Was ist denn das eigentlich? Also was kann da alles kaputt gehen?
Alles.
Danke. Geht das ein bisschen plastischer als alles?
Okay, pass auf, du wirst gehackt. Du bist ein großes Unternehmen. In dem Moment, wo der Angriff durchgeführt wird, musst du ziemlich harte und schnelle Entscheidungen treffen. Was machen wir? Alle stoppen, alles dark gehen. Du kannst gehackt werden auf deiner operativen Seite. Du kannst, der Worst Case ist, die ziehen die Daten ab. Aus allen. Das können deine Personaldaten sein, das können deine Kundendaten sein, das kann deine, was auch immer, alles, was Daten ist. Das können aber auch dein Shopfloor sein, also deine Werkstattdaten, deine Maschinendaten, alles kann gehackt werden. So, und jetzt, du kannst quasi auf nichts mehr und während die ziehen ja nicht nur, die verschlüsseln ja auch noch deine Daten. Also ein Diebstahl ist noch ziemlich das Offensichtliche. Während die quasi im Zweifelsfall deine Daten ziehen, verschlüsseln sie. Das heißt dann nicht mehr Zugang. Dann wirst du eine Lösegeldforderung haben, um das wieder quasi zu haben. Und ohne Daten und ohne IT-Tech kann kein Unternehmen heute mehr überleben. Denkt an die großen Fälle. Marks & Spencer, Range Rover. Rover war der Hack so groß, dass die britische Regierung ein Notfallpaket zusammenschnüren müsste, damit die Zulieferer nicht pleite gehen, weil dass der Unwind von dem Hack, also dass das alles wieder irgendwie zum Laufen gebracht hat, so lange dauerte, weil die kompletten Produktionslinien, alles stand still. Das Ausmaß heißt, alles, was ein Unternehmen hat, kann stillstehen und weg sein.
Ja, ich erinnere mich noch an irgendeinen Fall, der groß durch die Presse ging, wo ein Landratsamt mal in so,
auch das, diverse
in so eine
Städte,
Situation
sonst
reinkam.
Keiner sicher.
Da waren dann keine Gelder mehr ausgezahlt, kein gar nichts, weil die Daten verschlüsselt sind und sie nicht mehr darauf zugreifen können. Ja.
Und wenn ihr euch die Zahl, wenn ihr denkt, ihr schlaft nachts gut, also 3 von 4 Unternehmen in Deutschland melden erhöhte Cyberattackenangriffe. 8 von 10 Unternehmen von Datendiebstahl, Spionage oder Sabotage betroffen.
Wollt doch eigentlich nur über Prompt Injections sprechen.
Naja, Prompt Injection ist heute ein erweiterter Angriffsfaktor. Und jetzt zu deiner kleinen Frage. Dein Bank sollte ja natürlich nicht mit deinem Workflow reden oder sonst was. Aber könnte es sein, dass du versehentlich E-Mails hin und her schickst und du einfach nur eine ganz weiße Text-Injection hast, weil noch in einem anderen System deine E-Mails ausgelesen werden? Diese weiße Text-Injection enthält ausführbaren Code. Du brauchst also nicht mehr, wenn die Phishing-Mail quasi aufmachen, weil dein Agent liest sie ja.
Ja, also ich meine jetzt mal banal gesprochen, ich überlege im Moment gerade tatsächlich, es steht mal wieder eine Steuererklärung an, mit Gemini quasi über meine Mails drüber zu gehen, alle Rechnungen zu extrahieren und der manuelle Mittelschritt wäre, alles, was der dann extrahiert habe, lade ich dann in meinen Posteingang hoch, ja, und meine Buchhaltungssoftware erkennt dann die PDFs, den ganzen Kram, und bucht das Zeug ein. Nur wenn ich das nicht manuell mache und nicht gucke, okay, das sind jetzt tatsächlich auch alles Rechnungen und PDFs, dann könnte der Agent da irgendwas anderes, was sich als Rechnung tarnt, quasi ins System importieren, an die Buchhaltung weiterleiten, genau, und dann ist
das da
ist halt, über
das
eine
sind
Injection
halt so einfache Sachen, die, wie gesagt, das ist alles in einem größeren System, das kann man alles sicherstellen. Ich muss nur den Aufwand betreiben. Ihr merkt schon, ich sage immer wieder, man muss nur den Aufwand betreiben, denn ja, Großteil davon ist definitiv nur mit Aufwand zu lösen, und wenn du eine gute Cybersecurity hast, dann bist du da auch sauber aufgestellt. Aber ja, deswegen ist es halt so dieses, wenn so Kollegen und ich ja auch manchmal so die Hände über den Kopf zusammenschlagen und irgendwelche lustigen Sachen sehen, ihr erinnert euch vielleicht an unsere Open-Claw-Folge, dann geht es nicht darum, dass wir euch den Spaß nehmen wollen, sondern dass wir halt einfach nur sagen, bitte denkt dreimal drüber nach, macht das vielleicht auf einem separaten System. Einfach, weil du als Profi halt eben nur eins grundsätzlich momentan mitdenkst, ihr habt die Schadenssummen gerade gehört. AI und Cybersecurity müssen synchron und gemeinschaftlich gedacht werden. Und lieber Jochen, wen hat es denn da gerade so erwischt, wo das nicht gemacht worden ist?
Da gab es doch die Nummer hier mit, war das McKinsey?
So eine ganz kleine Unternehmensberatung hat es da jetzt mal erwischt. Also McKinsey ist halt gehackt worden. Nein, das war keine Prompt Injection, aber es war auch in 2 Stunden durch. Und der Agent, der den Hack ausgeführt hat, hat mir vorgeschlagen, dass McKinsey die eigene hausinterne AI-Plattform ein besonders interessantes Target ist. So. Das können wir daraus jetzt lernen, viele Dinge, aber insbesondere, wenn es McKinsey erwischt wird, kann es alle erwischen, okay?
Ja, schmerzhaft. Schmerzhaft. Was ist bei denen eigentlich passiert?
Jetzt wird es noch viel bitterer. Also, Jochen, ich weiß, dass du einen Techie-Background hast, deswegen over to you. Was ist ein Pentest?
Pentest?
Ein Pentest.
Den kenne ich jetzt nicht, da muss ich mich blamieren.
Den tust du gar nicht. Also, Pentest ist eigentlich so ein klassischer Penetrationstest. Ein sogenannter Penetrationstest.
Okay, Penetrationstest, ohne Abkürzung hätte ich es jetzt noch.
Siehste, wunderbar. Also, was ist denn so ein Penetrationstest? Ja, sorry, wenn ich hier wieder mit meinen Kurzbegriffen um die Ecke komme.
Man versucht, ob man in ein System eindringen kann.
Richtig, ein Pentest ist eine simulierte Attacke. So, das ist ein Sicherheitstest, der einfach nur darauf ausgelegt ist, der in den 90er Jahren immer weiter standardmäßig verwendet. Ganz klar, dein Penetrationstest ist nichts anderes als zu testen, ob deine Plattformen, deine Rechner, was auch immer von außen zugänglich sind und sind die safe. Einfach, du willst ja lieber vorbereitet sein, als dass dir nachher der Hacker sagt, übrigens, ich bin da mal da. So, das ist etwas, was, also seit vielen, vielen Jahren, es gibt da ganz viele Varianten, wie das quasi durchläuft. Da ist übrigens auch eigentlich mal so dieses ganze Red Teaming sozusagen der Begriff hergekommen. Red Teaming, Social Engineering. Es gibt ganz, ganz viele Variante von Pentests. Das ist im Prinzip das, wie auch McKinsey gehackt worden ist, mit einem sehr, sehr quasi oldschool Pen. Das macht das Ganze so bitter. Denn die haben, ja, das ist ein bisschen eine Sonderlocke des Pentests, aber trotzdem in State-of-the-Art-Tools alles vorhanden. Nämlich am Ende des Tages haben die, das ist ein Cyberwall, das ist ein Cybersecurity-Startup und Researcher aus London, haben den Agenten draufgejagt und der hat nichts anderes gemacht, als dass der über 200 API-Endpoints gemappt hat und mal geguckt hat, was davon denn jetzt so authentifiziert ist und welche nicht. Und dann hat er die quasi genommen, die es nicht waren. Das waren dann noch 22. Und dann hat er sich da ein bisschen rumversucht und hat dann eben eine Sonderlocke einer SQL-Injection hinbekommen, die jetzt auch nicht unbedingt so viel quasi jetzt außerhalb der Wahrnehmung liegt. Aber ja, so haben die Komplettplattform Lilly genannt von McKinsey, die definitiv ihre komplette hausinterne, 57.000 Mitarbeiter aufarbeiten, aufbekommen und voll Access gehabt.
Okay, krass. Ja. Also es ist ja, wenn man so einen Penetrationstest macht, muss man ja erstmal quasi von außen wissen, was für Systeme gibt's, was für Angriffsvektoren gibt's. Ja. Mit was muss ich mich denn da eigentlich auseinandersetzen? wo richte ich meinen Blick hin?
Naja, wenn du eben halt sowas, sozusagen so eine Plattform oder sowas läufst, dann ist halt der Penetration-Test eigentlich einer deiner Pen-Test quasi einer deiner Standard, auf die du testest. Aber du hast natürlich eben neben dem, gibt es da so ganz, ganz viele Varianten, die Cybersecurity, ihr kennt Phishing-E-Mails, ihr kennt Spam-E-Mails und Scam-E-Mails, das können Sachen sein, Prompt-Injection ist ein Teil davon. Und in diesen sehr sophisticated, und das ist so ein bisschen, was McKinsey so ein bisschen, na, ich weiß nicht, hochgezogene Augenbraue amüsant macht, in dem Fall wurde eine LLM benutzt, aber es war keine LLM-Attacke. Also in dem Fall wurde ein LLM benutzt, um eine Schwachstelle, ein LLM-basierter Agent hat diese Attacke in 2 Stunden ausgeführt, auch das ist einfach neu, dass wir Agenten haben, die Attacken ausführen. Aber der eigentliche Hack war relativ oldschool. Also das war in dieser Welt von, das kann man machen. Aber ansonsten hast du halt ganz, ganz viele Sachen. Du hast eben Prompt Injection, du hast aber auch, werden API-Codes rausgezogen, hast du irgendwelche offenen Sachen. Also das Übliche ist, wie dicht ist halt das Haus aus allen Varianten. Und in Agenten musst du halt noch drauf aufpassen, dass du halt nicht von innen dich selber schwächst, weil deine Agent-Plattformen quasi da deine Hauswände penetrieren. Das ist nochmal so eine zusätzliche Layer, wenn du eben halt in hochagentischen Workflows arbeitest, dass du nicht innen drin versehentlich deine eigenen Türen und Toren aufmachst. Genau, aber das ist so, das ist ein Riesenfeld. Da gibt es auch, aber das kann auch sein, also es gibt immer wieder diese Aussage von lieben Kollegen, die dann auch mal die Zahlen zeigen. Früher hattest du ganz, ganz, ganz früher, hattest du mal 2 Jahre Zeit, dass ein Patch rausgekommen ist und du hattest 2 Jahre Zeit, den quasi mal auszuführen. Heute hast du zwischen irgendjemand announced, verdammte Hacke, wir müssen patchen, bis die Attacke fertig ist, den letzten Zahlen 1,6 Tagen. Wenn ich mir angucke, dass der Agent 2 Stunden gebraucht hat, haben wir vielleicht nur 1,4, aber vielleicht nur 2 Stunden Zeit, um es zu patchen. Also Patch, also wenn ein System, da kannst du jetzt nichts dafür, du nutzt ein Tool oder sonst irgendwas, die identifizieren bei sich eine Schwachstelle, aber du hast von mir das, was man Dynamic Patch Management gibt, nicht bei dir oder sonst irgendwas oder hast die Benachrichtigung, dieses Update mache ich später, weggedrückt. Und für Unternehmen kann so ein Update ziemlich komplex sein. Wir erinnern uns an diverse Outages. Und das ist halt diese gesamte Bandbreite. Du kommst quasi, und das ist die eine Seite, ist so dieses, wie valide ist mein Geschäftsmodell im Zeitalter von AI? Auch insbesondere, dass wir sowas wie Black Hats in der SEO, in der Marketing, in der was auch immer Welt haben. Und auf der anderen Seite, wie sicher ist mein Haus eigentlich? Und das kann eben besonders natürlich für Große, also diese, je größer du bist, umso schwieriger ist diese Frage, zusammen und unabhängig voneinander zu beantworten, weil das eine ist das Geschäftsmodell, das andere ist das Haus, in dem dein Geschäftsmodell stattfindet. Und deswegen muss das alles miteinander und untereinander gedacht werden und ist einfach ein ganz wichtiger Aspekt an der Stelle. Okay.
Und so wie ich vorhin gedacht habe, zu sagen, naja, aber mein KI-System hat ja keine direkte Verbindung zu meiner Bank, da habe ich ja schon mal kein Problem, ist halt nur ein kleiner erster Schritt, genau. Weil die Prompt Injection kann dann auf einem anderen Weg in meinem Banksystem.
Genau. Und besonders, dass die Prompt Injection kann natürlich, wenn du jetzt nicht in einer Agent-Welt arbeitest, wo dein Agent Write Access oder sonst irgendwelche Sachen hast, dann bist du relativ safe. Aber das sind all solche Sachen, die du halt überlegen musst. Gebe ich Read Access, gebe ich Write Access, gebe ich, welchen Umgebungen läuft das? Und das ist, das soll euch nicht die Spaß an KI nehmen. Ganz im Gegenteil. Es soll euch halt nur klar sein, dass je nachdem, wo ihr steht und was ihr macht, ist die Verantwortung wird täglich größer. Es wird nicht trivialer und Cybersecurity, aber auch das Leben erhalten. Und ich glaube, deswegen finde ich dein Beispiel und habe das auch vor ein paar Wochen schon bereits irgendwie auf irgendeinem Zeitraum X auf LinkedIn damals geteilt mit der Prompt Injection Studie von Microsoft, weil das ist ja jetzt in erster Linie eben kein Cybersecurity Malicious Attack. Das ist ja nicht das, was gemacht wird. Trotzdem könnte es theoretisch das Geschäftsmodell von jemandem komplett ruinieren. Und wenn du dir halt anguckst, im Zweifelsfall, und die Zahlen eben hier vom Bundesamt für Verfassungsschutz halt dann eben mal anguckst, aus 2025 zur Bitkom-Studie, also die heißt übrigens Wirtschaftsschutz 2025, haben wir bestimmt unten drunter gelinkt, wer für den nicht-Gute-Nacht-Read, aber tagsüber mit Kaffee-Read, dass du halt dann einfach mal siehst, wo die ganze Welt sich hinschwenkt und warum das halt weder das eine noch das andere nice to have ist. Das eine findet halt meistens mehr auf der Business Development Seite statt. Das andere ist aber die Cybersecurity, aber beides zusammen muss halt eigentlich miteinander echt. Also liebe Shoutouts, liebe CISOs und liebe Teams dieser Welt da draußen, I feel you. Ich muss noch nie so viel Diskussionen und habe gerade das Gefühl, ich hänge hinterher, was morgen machbar ist und fühle mich ständig im Wissensdefizit. Also
ja, Und bei manchen Sachen muss man sich wahrscheinlich auch einfach von der Architektur her Gedanken machen. Also ein Beispiel, was mir jetzt beispielsweise einfällt, wenn du sagst, okay, du hast einen Kundenservice-Agenten, es gibt Kunden, die was zurückschicken. Ich bin jetzt im E-Commerce-Bereich, gerade vom Kopf meiner Homebase. Und du sagst ja, okay, gut, ich will jetzt nicht jeden Scheiß selber entscheiden müssen. Und der Agent kriegt jetzt auf einmal die Möglichkeit, Erstattungen für Bestellungen vorzunehmen und auszulösen, dann hast du halt unter Umständen ein Architekturproblem. Wenn der aufs normale Firmenkonto zugreift, Erstattungen auszulösen oder auf mit Vollzugriff aufs ERP-System fährt, um die Erstattung auszulösen, und dann jemand über diesen Agent schafft, eine Prompt-Injection vorbeizuschmuggeln, kann es halt mal in die Hose gehen. In dem Fall wäre es dann wahrscheinlich sinnvoller, da ein extra Konto zu schaffen, das ein Limit hat und auf das der Agent dann eben Zugriff hat. Oder es ist eine Aktion, wo der Agent gar keinen Zugriff hat und es hängt Human in the Loop dran.
Ja. Genau, oder halt, und das ist halt auch nochmal ganz wichtig, ich wiederhole mich 1000 Mal und ihr werdet den Spruch von mir im Zweifelsfall schon in 1000 anderen Varianten gehört, Human in the Loop ist kein Eval-Konzept, du brauchst technisches Counteracting. Kein Human in the Loop bei der Response-Geschwindigkeit. Sollen deine Mitarbeiter nicht mehr schlafen und jetzt konstant auf Binaries drauf gucken, damit du safe bist? Also das ist halt, Human in the Loop kann und sollte immer Teil einer Kette sein. Aber wenn Human in the Loop deine Defense-Line ist oder dein Eval-Konzept. Hier ist der Rat zur guten Stunde. Wir sind dafür noch nicht gesponsert, aber seid ihr eine Wirtschaftskanzlei, die Insolvenz anbietet, habt ihr eine Subscription, wo sich eventuell Kunden schon mal einen Platz sichern können, damit sie, wenn es soweit ist, sich da draufschreiben können, dass so ein Subscription-Modell für die Insolvenzverwaltung. Das ist jetzt ein Scherz, aber es ist halt sehr viel Wahrheit leider mit dabei. Weil wenn du, insbesondere, und ich sehe das momentan so häufig, Human in the Loop als Defense-Mechanismus oder Human in the Loop als Eval-Konzept habt, Leute, das fliegt euch um die Ohren. Das fliegt euch jetzt schon um die Ohren. Aber das ist absehbar, dass es richtig, richtig drastisch wird.
Okay, ich komme noch mal kurz zur Prompt-Injection zurück, weil das so ein Thema ist, was bei KI immer wieder hochgespült wird. Ist denn das eigentlich ein Feld, das man technisch einigermaßen abriegeln kann? Weil gerade die KI-Kritiker sind da ja immer sehr laut und sagen, das LLM an sich als Architektur kann man nicht hundertprozentig gegen eine Prompt-Injection absichern.
Das LLM, das rohe LLM, dann kannst du es nicht mehr prompten. Das kannst du nicht absichern. Kannst du andere Sachen außenrum bauen, die das relativ sauber, ja natürlich, brauchst du da deswegen zurück zu, brauchst du da automatisierte Überwachungssysteme, sonst irgendwas. Klar, das ist eine der Critical Instances, aber deswegen kannst du halt an der Stelle musst du halt einfach das halt wirklich, also Security by Design ist kein Nice-to-Have mehr. Das muss komplett by Design, Security Architecture by Design ist super essentiell. Und das ist halt an der Stelle wirklich, kannst du das rohe LLM dagegen absichern? Nein, sonst wird es ja nicht mehr funktionieren. Weil die Prompt Injection ist ja quasi das, was das Ding überhaupt zum Laufen bringt. Musst du deswegen Systeme und Überlegungen außenrum haben, je nachdem, wo du es einsetzt? Ja. Das ist aber deine quasi Aufgabe, das zu durchdenken.
Das heißt, entweder Architektur im Hinterrhein so konstruieren, dass keinen Schaden geben kann, plus technische
Monitoring- und Maintenance-Systeme, Monitoring-Systeme, Human-in-the-Loop-Träger, Notausknöpfe. Ich würde sagen, dass wir an der Stelle, haben wir schon ein paar gute, solide Sachen, die müssen halt nur verwendet werden. Und dann sind wir natürlich wieder bei der dreckigen Aufgabe. Ist das jetzt in einem geschlossenen Piloten schon etwas, was dann unbedingt mitgedacht worden ist? Nein, muss ich da aber, wenn ich aus Pilotphase in Prod gehe, dann natürlich eventuell nochmal einen Sonderposten auch in der Budgetierung entstehen, weil ganz häufig fällt das einfach hinten runter. Ja, aber wie gesagt, das ist der Kampf, wo man halt gerade dann auch wirklich bei vielen Unternehmen ein bisschen das Bewusstsein fehlt, weswegen ich die Bitkom-Studie jährlich immer mit viel Grauen lese und mir denke, da sollten wir doch ein bisschen mehr schon verstanden haben. Aber deswegen habe ich ja auch gesagt, als wir uns in unserem WhatsApp-Chat vorbereitet haben, komm doch gerne mit dem ganzen Chaos rein, weil mein Eindruck ist, dass du noch organisiert an der Stelle bist. Mit Prompt Injection, das hat was mit meinem Businessmodell zu tun. Okay, Cybersecurity habe ich lange nicht mehr drüber nachgedacht. Aber das ist, selbst diese Klarheit haben ganz viele Unternehmen nicht. Und insbesondere auch nicht in Gremienentscheidungen oder da, wo es drauf ankommt, also Stichwort Aufsichtsräte, Beiräte, sonst irgendwas. Das ist kein nice to have. Deswegen, so bitter dieser Hack quasi von McKinsey ist, so offensichtlich zeigt es, Kinder, ihr müsst eure Hausaufgaben machen. Das ist kein nice to have. Und 289 Milliarden Schaden sind jetzt auch kein Butterbrot mehr. Das ist zerstörte Wirtschaftsleistung.
Mir scheint auch, was man auch nicht vergessen darf, Security hin oder her, Worst-Case-Szenarien zu entwerfen, oder? Also bei so einem Ding wie bei dem Landratsamt beispielsweise fragt man sich, warum hat das in Gedanken nie irgendjemand vorher durchgespielt und sich überlegt, was passiert denn eigentlich, wenn? Also, und wie können wir dann zurückrollen oder wie können wir
erstmal Stecker ziehen? Der Punkt ist, wahrscheinlich hat das sogar jemand, aber wenn ich mir die üblichen Hierarchiestrukturen angucke, ist der jemand ständig gebasht worden, dann gab es dafür kein Budget. Und momentan sage ich einfach immer wieder, Unternehmen, also wie gesagt, es gibt so ein, gibt es das ein Wargaming und das sind die sogenannten Doomsday-Szenarios. Jedes mittelgroße Unternehmen sollte eigentlich eine Abteilung haben, die Doomsday-Szenario spielt. Das beinhaltet das, was du gerade angesprochen hast. Das beinhaltet die Cybersecurity und im besten Falle ist dein Doomsday-Szenario Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, treibst du mal die Best-Case-Szenarien voran. Das sind aber Sachen, die sind nicht in den Kulturen verankert, dass man so über Geschichten, also dass es relevant ist, dass du jemanden hast, der nur darüber nachdenkt, was morgen kaputt gehen kann und wie sehr wir unter Feuer stehen können. Gleichzeitig mit, dass du jemanden hast, der von mir aus sogar eventuell in der gleichen Position sich dann um 180 Grad dreht und sagt so, auf sie mit Gebrüll. Aber das ist so dieses...
ein bisschen ein kulturelles Thema.
Ja, genau, AI ist ein Riesen-Culture-Thema. Also wir kommen um die Diskussion halt nicht, wir können die Augen verschließen, aber AI ist ein riesiges Culture-Thema. Und AI führt halt eben wie mit einem Brennglas, mit einem Scheinwerfer drauf, auf die nicht gemachten Hausaufgaben, auf die ungelösten Culture-Konflikte und auf diese Idee, wo stehen wir denn eigentlich wirklich? Was haben wir mit WD-40 zum Laufen gebracht? Wo haben wir zu viel Friction? Und wo haben wir mit Duct Tape alles zusammengeballert, wo jetzt AI sagt, da kann ich nicht drüber hüpfen?
Ja, also es ist halt auch oft so, dass wenn ich mich an einzelne Fälle erinnere, wo die Cybersecurity dann eben einen Breach hatte und dann Schaden entstanden ist, es sind oft irgendwelche seltsamen Edge-Cases, irgendwelche Sachen, wo irgendjemand schon schräg denken muss, um auf die Idee zu kommen. Und da hat dann wieder keiner dran gedacht. Und das Problem ist, glaube ich, heute, fühlt sich für mich jetzt gerade so ein bisschen an, wenn man an diesen Agenten und McKinsey denkt. Früher brauchte man eine Mischung aus Zeit, Kapazitäten, unter Umständen auch personelle Kapazitäten und Wissen, um diese Schwachstellen aufzudecken. Und das brauchst du jetzt eventuell nicht mehr. Du brauchst einen Agenten und einen Prompt und ein kleines bisschen Fachwissen und dann schickst du das Ding los und sagst, such mal Schwachstellen. Ne? Also ich meine...
So bitter das klingt, ich meine, dieses Codewall ist ein Bomben, die haben gute Researcher, da saßen schon auch Profis, aber die haben, glaube ich, bei dem Hack sich auch auf mehr eingestellt, was sie als zweite Attack oder dritte Attackwelle fahren, nicht, dass der erste Agent nach 2 Stunden voll durchgestoßen ist. Und das ist halt schon, also das ist schon selten bitter. Das ist schon wirklich, ich meine, in dem Fall sind das ein Research Lab, die haben natürlich sofort McKinsey informiert, bla 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 bla. Aber auch an der Stelle, wann ist es nach außen gedrungen? McKinsey hat kein Statement dazu abgegeben, nicht, dass sie gehackt worden sind. Codewall hat darüber berichtet. Und dann wurde es nach und nach, X und LinkedIn hat darüber berichtet. Dann haben irgendwelche Medienhäuser darauf reagiert, Handelsblatt und Financial Times. Da merkt man halt auch, wie solche Neuigkeiten versucht werden. Das ist ein Teil, die Kommunikationsstrategie, wenn du gehackt wirst, ist ein essentieller Teil. Aber jetzt denken wir das doch mal kurz und ich sage das jetzt öffentlich. Wenn ihr euch den Bundesamt für Verfassungsschutz Statement anguckt und den Bericht liest, dann steht da sehr offensichtlich drin, wer die größten Player sind. Und die größten Player in diesem Markt sind geopolitische Player. Das ist ein offenes Geheimnis, dass Russland, China, aber auch der Iran Hackertruppen hat. Und also der kleine gemeine Mensch in mir denkt sich, wie viel kotzen jetzt, dass ihr Zugang gerade weggegangen ist? Also wenn der Agent 2 Stunden gebraucht hat und da soll mir jetzt einer sagen, dass da nicht vorher schon jemand auf die Idee gekommen ist. Wenn ich eins in meinem Job gelernt habe, ich habe keine neuen Ideen. Irgendjemand sehr viel schlauer als mir ist schon längst auf die Idee vor mir gekommen. Besonders mit mehr Ressourcen. Und das Ding ist im Ende Februar gehackt worden. Also ich weiß ja nicht, wer jetzt da am nächsten Morgen sich gedacht hat, wo ist denn jetzt mein Account hin? Und zwar schon alles gezogen hat. Das ist halt auch viel die Gefahr. In dem Fall hat da niemand bisher gesagt, hey, schickt mir Lösegeld, hey, ich sperre euch aus. Die haben aber im Zweifelsfall mitgelesen.
Ja, definitiv. Also um noch mal kurz das Thema Kommunikationsstrategie herauszuheben, weil das erlebe ich oft, auch als Tech-Journalist sehe ich das des Öfteren. Ich kriege irgendwelche Informationen zugespielt oder ich sehe es in der Berichterstattung von Kollegen. Ich finde, man kann zu 100% davon ausgehen, dass wenn ich ein Sicherheitsleck hatte,
weiß es mindestens eine Person.
Mindestens eine Person weiß. Und in dem Moment kann man meines Erachtens nach keinen Deckel mehr draufhalten. Vor allen Dingen im heutigen Zeitalter, wenn sowas bekannt wird, dann gibt's in der Regel Krisensitzungen. Also das heißt, es sind immer mehr wie eine Person. Es sind einige Personen mit involviert. Und es ist dann vor allen Dingen auch, das muss man ja auch überlegen, meistens ein Anlass dafür da, dass über dieses Sicherheitsleck jetzt gesprochen wird und überlegt wird, wie gehen wir damit kommunikativ um. Und der Anlass ist meistens intrinsisch getrieben. Irgendjemand von außen hat das geliefert und da habe ich nie eine Kontrolle drüber. Ja. Auch wenn der sagt, ich kommuniziere das nicht, weißt du nicht, was er kommuniziert hat, ob er das wirklich komplett dicht gemacht hat, ob er vielleicht gehackt wird oder ob er einen Hass schiebt und es dann doch durchsticht oder was auch immer. Wenn dir das passiert als Unternehmen, musst du eigentlich proaktiv kommunizieren. Genau. Du musst den Schaden begrenzen.
Also du solltest dann, da sind wir halt bei der großen, sich immer wiederkehrenden Schleife. Du, lieber Jochen, du musst dich vorbereiten von deinem Geschäftsmodell. Wie sieht dein Geschäftsmodell morgen aus, in der Prompt Injection und Black Hat Shit SEO, der Geo der neuen Art und AI-driven Welt dein eigentliches Idee deines Geschäftsmodells eventuell ruinieren könnte? Cybersecurity braucht genauso vorbereitet zu sein. Was, wenn es der Worst Case ist? Ab wann kommunizieren wir was? Wie gehen wir damit um?
Fertige Kommunikationsstrategien in der Schublade, bitte.
Genau, und dann kann ich ja immer noch, vielleicht habe ich davon 6 verschiedene. Und vielleicht ist es so, dass wir, je nachdem, wie gesagt, ich bin halt froh, wenn ich nicht in der Position bin, das entscheiden zu müssen. Thanks freaking God. Aber das ist halt die Realität an der Stelle, wo ich mir halt einfach immer wieder Gedanken drüber machen muss. Du kannst in unserer heutigen Welt nicht wissen, was morgen passiert. Aber du musst halt irgendwie versuchen, gut vorbereitet zu sein. Und das ist das, wo du, wenn du natürlich tagtäglich von, weiß ich nicht wie vielen Leuten, das wirst du auch hören, ich höre das auch immer, dann frage ich mich mal, für was nehmen wir uns denn jetzt Zeit? Und das hat keine Frage der Prioritäten zu tun. Und ich möchte einen kleinen Shoutout quasi an einer Stelle geben, weil ich hatte das, ich durfte beim Data Science Slam dabei sein. Und durfte einen Slam halten im großartigen Stadttheater in Bochum. Und mit mir auf der Bühne waren ganz großartige Kolleginnen und ganz, ganz großartig. Aber ich mache ja immer wieder folgenden Witz. Den kennt ihr eventuell von mir schon. Und zwar, der Witz geht folgendermaßen. Wir machen doch hier nicht alle irgendwie offenen Herz-OPs. Den habt ihr bestimmt schon mal gehört, dass ich gesagt habe, okay, sorry, ich mag keine offenen Herz-OPs. Warum diese lange Ausführung? Denn der großartige Martin Christ, Chefarzt der Kardiologie, hat im Zuge der Frauenherzgesundheit zwischen zwei Schichten sich entschieden, es möglich zu machen und auf die Bühne des Data Science Slams für die gute Sache zusammen mit Sina von E.ON, Sina, sich auf die Bühne zu stellen und einen großen Aufruf zu starten. Und wenn der das hinbekommt, als der Chefarzt der Kardiologie, der Einzige, der wirklich die Berechtigung hat und das inzwischen auf der Herz-OP auf dem Tisch liegen hat, dann sollten wir vielleicht alle mal noch mal kurz einatmen und ausatmen und fragen, was denn so unsere Prioritäten sind. Weil, ey, das musst du erst mal hinbekommen. Großartig. Aber vielleicht sollten wir da ein bisschen Hirn walten lassen. Also wenn es der schafft, bei einem Science Slam in Bochum von Essen rüber zu heizen, dann sollten wir vielleicht auch noch Gedanken machen über unsere zukünftigen Geschäftsmodelle und über Cybersecurity, die dann nämlich ansonsten wirklich zur offenen Herz-OP werden.
Alles klar. Können wir diesen Slam eigentlich irgendwo sehen? Ist
du, ich gebe euch, sobald ich ein Update habe, eventuell haben wir schon ein Update, dann können wir es unten drunter. Ich glaube, da gibt's Nachberichterstattung in Video und sonst irgendwas. Dann linken wir das euch rein und ansonsten werden wir diese Shownote definitiv updaten oder irgendwie announcen. Und dann kann ich euch gucken, wo mein Slam so rumhängt. Das ist ein echter 10-Minuten-Slam ohne Slides gewesen. Nur der Hintergrund. Und wenn ihr den Titel kennen wollt, das können wir euch auf jeden Fall verlinken, ist nämlich ein kleiner Fun-Fact und damit enden wir dann. Die KI weiß, wer AI Babsi ist. Und ich habe den Slam-Titel, weil ich eine einzelne Slide brauchte, schnell in Gamma eingegeben. KI und ihr Menschen, dämlicher Einsatz bei AI Babsi. Der Jochen und ich, wir haben es geschafft. Unser Branding ist so freaking on point. Das Gamma, 10 Slides zu unserem Lieblingspodcast, eurem hoffentlich Lieblingspodcast, erstellt hat zu Layer 89. Wir verlinken euch das PDF, wenn ihr es wollt, unten in den Shownotes. Einer Lache an der Geschichte. Jochen, unser Branding, es funktioniert.
Wunderbar. Das klingt mir nach einem guten Schlusswort. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis bald.
Ciao, ciao.